Es ist der absolute Albtraum. Sie steht, Teenager, sie steht an der Haltestelle, ein Sportwagen fährt her. Scheiben geht runter und der Typ fragt, willst du mit? Wo muss ich hin? Ich nehme dich mit. Und klar, als Eltern sagt man immer wieder, mach das nicht. Man weist darauf hin und malt Horrorszenarien. Völlig klar. Und dann steht die Tochter an der Haltestelle und da hält eben den Sportwagen an. Die guckt den Typ an, der ist mächtig, denkt, naja, mit dem wird sie fertig. Und sie fahren los und er fährt aufs Feld und versucht, sie umzubringen. Als warum auch immer er von ihr ablässt, vergewaltigt er sie. Wem solche Stories zu heftig sind, dann sucht euch eine andere Geschichte raus und guckt die an. Wir haben bewusst darauf verzichtet, hier in Details zu gehen. Aber die Tat an sich, ihre Gefühle, die kommen vor. Und die sind schlimm. Bis hin zu der Frage, was bin ich wert, wenn mich irgend so ein Typ vergewaltigt? Soll ich zur Polizei? Soll ich nicht zur Polizei? Soll ich es meinen Eltern sagen? Soll ich es nicht sagen? Sie ist Teenie. Sie war Teenie. Das war vor 27 Jahren. Heute spricht sie drüber und sie spricht bei uns bei Superfrau.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Weil ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut,
hat
er auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Melanie.
Ja.
Also, wie soll ich das sagen? Es gibt... Wir müssen irgendwie so eine Spoilerwarnung machen für Leute, die ein bisschen,
auf jeden Fall.
Die ein bisschen Schwierigkeiten haben mit Geschichten, die zu Herzen gehen. Ne? Ja. Und bei dir kann man gleich von vornherein sagen, es geht um Vergewaltigung, es geht um Entführung. Und hört die Geschichte an. Ich kenne nur ein bisschen,
ja.
Aber das hat mich so gefesselt, dass ich guckt an und dann macht er halt aus oder... Ja. Was war denn, also das war mit 17. Kann man gleich mal vorwegnehmen.
Ja, genau. 17. Mit 17.
Und es ist so, es ist wirklich the worst case, wenn man sich als Eltern nicht wünscht, dass die Tochter unterwegs ist zum Bahnhof, wird von jemand angequatscht, oder zum Busstopp,
Haltestelle,
und wird angequatscht.
Ich bin aus dem Haus, hab...
zur Freundin?
Naja, das war so ein schöner Tag. Ich hatte gearbeitet, war schon in der Ausbildung. Eigentlich ging mein Leben so bergauf. Ich hatte endlich einen Job in einem Nähmaschinenladen. Hab gedacht, cool, eine Freundin, die ein bisschen durchgedreht war, die mich so ein bisschen animiert hat, Sachen zu machen, die hätte ich selbst nie gemacht. Ja, wir wollten uns in der Stadt verabreden und haben ja vorher immer dieses Trampen-Ding gehabt. Aber wir sind immer nur zu zweit, haben immer genau geguckt, sind nach dem Bauchgefühl gegangen. Und ganz oft habe ich gedacht, oh nee, komm, lass, das ist gefährlich. Nee, lass, ist gefährlich. Manchmal bin ich selber auch, da musste ich irgendwo hin zu meinem Nebenjob. Hat einer angehalten, gefragt, soll ich dich mitnehmen? Ich so, boah, das ist gefährlich. Also ich habe diese Warnhinweise gehabt und habe gedacht, ja, komm, nehme ich mit. Ja.
Jetzt
kommen wir zu der eigentlichen Sache.
Genau.
Hält einer an, so ein schmächtiger Typ.
Also du warst auf dem Weg, ne?
Du auf dem Weg, habe mich an die Bushaltestelle gestellt, habe geguckt, Bus 10 Minuten. Naja, 10 Minuten habe ich eigentlich keinen Bock, ich will ja eigentlich jetzt gleich. Und habe das voll als Glück gesehen, dass dann wieder einer anhält, der mich mitnehmen kann. So.
Hast du getrennt?
Ja, nee, ich bin nicht
Nur stehen bleiben.
Nicht freiwillig. Ich habe nur an der Bushaltestelle gestanden, genau. Weil ich war ja allein. Meine Freundin und ich, wir haben gesagt, allein machen wir das nicht. Nur wenn einer jetzt direkt fragt, gut, dann war das so ein Fiat Bacchetta, da musst du auf so einen Knopf drücken, dass dieser Griff rauskommt. Und ich habe überhaupt nicht den Griff gesehen, um da reinzukommen. Und das war so im Nachhinein vielleicht schon so der erste Punkt, vielleicht gar nicht reinzugehen, weil du gar nicht so, also die Warnsignale waren da. Hab gedacht, der ist ja schmal, wird schon nichts passieren. Ich war damals auch ein bisschen kräftiger, schmächtiger Typ, meine Güte. Und bin dann eingestiegen. Genau. Bin eingestiegen, der so, ja, wo willst du hin? Ja, Kaiserstraße, okay, ich will Bahnhof, ja, dann fahre ich dich dahin. Lief so ausländische Musik irgendwie, so fernöstlich, aus Pakistan kam der. Ganz introvertierter Typ. Hinterm Lenkrad, ganz schüchtern. Dann denke ich, wo fährt er denn hin? Also normalerweise rechts hier Kaiserstraße, hätte er ja hin, fährt er andersrum. Dann war ich fast wieder da, wo ich eingestiegen bin. Denke ich so, was macht der da? Nö, so, was machst denn du? Naja, ich muss noch einen Brief wegbringen. Denkst du mir so, okay. Na gut, kann ja sein, dass der irgendwo einen Brief wegbringen will. War aber kein Brief, sondern war ein Feldweg. Ist ein Feldweg gefahren, so ein bisschen abseits.
Sag mal, als er da reinfuhr.
Ja, da war es da.
Was dachtest du da?
Ach du Scheiße. Sag ich, wo willst du einen Brief? Ich habe immer noch, Gott, vielleicht ist da wirklich ein Briefkasten, der steckt aus. Schmeiß den Brief rein und lässt mich raus. Mm-mm. War nicht so.
Er hält an?
Er hält an, so. Und ich mache die Tür auf und will raus, will ja natürlich nicht da drin bleiben. Und dann in dem Moment, die Tür war auf, mein eines Bein draußen, schnappt sich meinen Hals und drückt zu. Und drückt und drückt und drückt und drückt. Er würgt mich.
Das schmächtige Bürstlein hat auch Kraft.
Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ne?
Ja.
Ich habe gedacht, wie willst du dich jetzt wehren? Du kriegst ja nicht mal mehr Luft. Beide Hände am Hals und der hat gedrückt, der wollte mich umbringen. Ich hatte Todesangst, ich habe gedacht, jetzt ist es gleich vorbei.
Langsam. Todesangst?
Ja.
Du denkst, es ist vorbei?
Ja.
Denkt man da überhaupt? Ich war noch nie in so einer Situation. Ja. Also mit Todesangst meine ich jetzt, denkt man da überhaupt?
Also gut, dieser Alarm, ne, im Körper, was so abgeht. Ich musste ja dann so schielen, weil ich so hoch, ich wollte ja Luft kriegen und dann, ne, man ist in so einem kleinen Sportauto.
Dann hast du dich abgestoßen von unten?
Ja, von unten nach oben, dass ich ein bisschen Luft, aber ich habe gejapst und es kam keine Luft rein. Also wie lange hält man das aus? Ich habe als Kind gerne unter der Badewanne versucht, wie lange halte ich es aus?
Er hat nicht losgelassen.
Er hat nicht losgelassen. Ich habe dann außen gesehen, das Gebüsch, und ich habe mich gesehen, wie ich da liege, als Leiche, also missbraucht tot. Und sonst was, tot, als Leiche. Ich habe das gesehen, diese Realität, dass der mich da hinschmeißt und ich bin ein Stück Dreck und irgendwann findet mich die Polizei und meine Eltern. Das war alles so in einem Bruchteil von Sekunden.
Das ist wieder der Film, der berühmte, der abläuft.
Ja, und mein Gedanke war, meine Eltern, das kannst du deinen Eltern nicht antun. Also ich habe gedacht, das kann ich denen nicht antun.
Melanie, du sitzt vor mir.
Ja.
Also lagst du nicht ist so die Befürchtung nicht eingetreten, Gott sei Dank.
Ja.
Wie kamst du aus der Situation raus?
Ja, aus der Situation kam ich raus, in dem Moment, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, habe ich gedacht, ich will leben. Es war so, leben, ich will leben. Und das war, was habe ich nie gesagt. Mein ganzes Leben lang bis dahin habe ich nie gesagt, ich will leben. Ich habe mich immer gefragt, warum bin ich hier, was soll ich hier? Ich habe das Leben nie als Geschenk angesehen. Und ich habe in mir geschrien, ich will leben. Ich habe meine Stimme schreien hören, ich will leben. Und dann kam Liebe. Das Gefühl der Liebe, so von hier oben, so in mich rein, kam Liebe. So wie, als hätte ich gesagt, ich will leben. Und hat einer gehört und hat mir eine Liebe geschickt, von der ich nicht weiß, wo die herkam. Und in dem Moment habe ich so diesem Typ in die Augen geguckt, weil ich konnte ja nur noch kommunizieren über Augen. Und ich habe mich gedacht, ich muss mich dieser Situation jetzt stellen. Der Typ, der da an meinem Hals ist, mit dem Kontakt aufnehmen, dass der kapiert, der soll mal loslassen. Liebe.
Liebe?
Ja. So eine Liebe, so ein Frieden, so, wo ich dachte, wow. Kann durch die Sauerstoffmangel, keine Ahnung, aber es war Liebe.
Es war auf jeden Fall
die Rettung.
Kurz vor 12.
Ja.
Ist da noch Zeit für Stoßgebete?
Nee, mit Gott direkt habe ich nicht gesprochen. Ich habe diese Liebe gespürt und gedacht, ich will leben. Ich habe schon zu ihm geschrien.
Also du hast einfach rausposaunt in Gedanken, ich will leben.
Ich habe geschrien, ich will leben.
Und dann guckst du ihm in die Augen.
Und dann gucke ich ihm in die Augen. Und auf einmal.
Dem Täter.
Dem Täter. Locker. Ich bin
warst
jetzt
du noch angeschnallt?
So halb, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich abgeschnallt, aber nicht, weil ich wollte ja rausgehen. Das hat ihm Angst gemacht.
Die Tür war immer noch offen.
Die Tür war noch offen. Er wollte nicht, dass ich gehe. Er hat Angst gehabt, dass ich weglaufe. Deshalb musste er das ja tun.
Kam Kennzeichen notieren, Täterüberführung.
Ja. Ich dachte auch, der lässt mich doch lebend nicht raus, was der getan hat jetzt. Da kann ich doch nur jetzt mitspielen. So. Das war aber an dem Moment noch nett. Ich musste erst mal Luft holen und gucken, wie, wo, was. Okay, also ich war an irgendeinem Ort, gar nicht weit weg von meinem Elternhaus, aber außerhalb, so ein bisschen am Feld. Dachte, was machst du jetzt? Kommst du erst mal raus aus dem Auto? Wäre ja nicht schlecht, dann kannst du rennen oder sonst wohin. Und dann habe ich zu ihm gesagt, komm, lass uns doch mal aussteigen, bitte, ich brauche frische Luft hier, ich kriege keine Luft, ne? Hast mich gerade gewürgt. Und dann hat er gesagt, ja, okay, aber er will über mich steigen, weil er Angst hatte, dass ich wegrenne. Er hatte panische Angst, dass ich wegrenne. Dann ist er in dem kleinen Auto über mich so gestiegen. Als er dann raus ist, hat er mich dann so rausgerissen mit aus dem Auto so irgendwie. Also ich kam nicht weg von dem. Ganz nah irgendwie so, einen fremden Typ. Oh. Dann habe ich gedacht, komm, probier's mal, erzähl irgendwas, komm. Ich habe versucht rauszukommen aus der Nummer.
Aber die Nummer wurde durchgezogen?
Die Nummer wurde durchgezogen, aber mit allerlei Bewahrung. Also, ja.
Und dann hat er dich vergewaltigt?
Hat er, auf dem Auto.
Und dann bist du abgehauen?
Nee, dann auf einmal war es eh egal. Dann habe ich gesagt, gut, dann fahre ich jetzt zur Kaiserstraße.
Ist nicht wahr.
Doch, da war die Sache für mich war klar, der kriegt, also nö. Ich war mitten in der Pampa, der hat mich da hingefahren, dann soll der mich auch zurückfahren. Und dann war das auf einmal so Smalltalk, ne? Hat mir ja noch 100 Euro gegeben, oder 100 Mark damals war das noch gegeben, hat gesagt, wir können uns ja mal öfter sehen, ne? Das nächste Mal würde er mir 200 geben.
Also er hatte keinen Schiss, dass du ihn verpfeifst?
Irgendwie war dann Vertrauen da, hat gedacht, wir sehen uns wieder und alles gut.
Sag mal, Melanie, das ist ja, da steht ein junges Mädchen im Todeskampf, überlebt dieses furchtbare Erlebnis. Und dann fährt er dich zu deinem Ausgangspunkt, lässt dich raus und fährt weiter.
Genau.
Polizei?
Nee, ich war ja verabredet mit meiner Freundin.
Würdest du sagen, also heute betrachtet aus der größeren Distanz, Altersdistanz, es war bescheuert?
Von mir?
Dass du jetzt nicht sofort zur Polizei gingst?
Nee, der hat es ja geschickt gemacht. Der hat mich im Nachhinein ja wie eine Nutte hingestellt. Der hat mir quasi dann Geld gegeben und du hast ja mitgemacht am Ende. So.
Und du dachtest, was bin ich für ein Schwein?
Ja, ich bin ja eine ganz schön abgebrühte Tussi, dachte ich dann auf einmal. Guck mal, du hast das so knallhart hier durchgezogen am Ende, lässt dich von dem noch an den Ort fahren, wo du bist. Pff, dir glaubt kein Mensch. Du bist ein junges Mädchen, das ist ein junger Typ. Wenn der erzählt, ja, die hat ja gewollt, was soll ich denn da sagen?
Und die 100 Euro Mark hast du ja auch noch gehabt. Gingst du zur Polizei?
Mhm. Die Nacht dann konnte ich nicht einschlafen.
Hast du das deiner Freundin erzählt?
Ja, ich habe es meiner Freundin erzählt.
Und die hat gesagt, du bist nicht ganz sauber?
Die hat gesagt, oh cool, jetzt hast du ja auch endlich mal eine sexuelle Erfahrung gemacht.
Ach.
Genau.
Und 100 Mark hast du auch noch.
Ja, voll cool.
Komm, wir gehen in die City und,
genau,
und machen
so
einen drauf.
Ne? Genau, so ungefähr war das. Und dann habe ich ihr erzählt, nee, mir ist hier nicht nach Feiern. Dann habe ich ihr, ja.
Du starbst? Beinahe.
Ja. Nee, da waren auch die Nah, also das war,
Die roten Flecken da, ne?
Ja. Genau. Dann, das war mir peinlich, dass ich so verwundet aussah. Ja. Dann bin ich heim, also beziehungsweise mit ihr erst nochmal an den Tatort, weil es ist auf dem Weg zu mir nach Hause gewesen, war ja da in der Nähe, dann hat sie dann noch geguckt.
Passt unglaublich, gell?
Ja, bescheuert.
Was fast umgebracht und vergewaltigt.
Und das Umfeld sagt so, oh wow, ja, okay. Ich habe es meiner Mama erzählt, aber es war echt hart, weil ich ja nicht wusste, was sie jetzt dazu sagt. Ne? Es hat mich unglaublich geschämt. Ich habe gedacht, ich bin die Scham in Person, ja, was ich da gemacht habe, das ist echt... Mein Papa hätte ich es nie erzählen können, ne? So, dass ich verwundet wurde, dass ich nicht mehr heil bin, dass ich jetzt kaputt bin, dass ich auch noch selber eingestiegen bin ins Auto. Das war, die Scham war riesig, bin ich aber zu meiner Mama, die hat nämlich dann nachts noch eine Zigarette geraucht. Zum Glück habe ich Feuerzeug gehört von der Zigarette, weil geweckt hätte ich sie nicht. Und habe gesagt, Mama, ist was Komisches passiert, habe ihr das so erzählt. Sag, und dann hat er mir noch Geld gegeben, sagt sie, ach Melanie, Mann, warum machst du auch sowas? So, ne? Ins fremdes Auto einsteigen, Mann.
Boah, da muss ich, okay.
Okay, gut, ja, ich weiß, ich war total dumm, tut mir leid, ich bin eh dumm, so irgendwie, ja, ich bin ja eh ein Fehler, so. Aber jetzt habe ich das halt gemacht und was machen wir jetzt? Ich will aber nicht, dass der Papa es weiß, aber ich muss es auch sagen, weil ich kann das nicht mit mir rumschleppen und so. Okay, gut.
Dann ging er zur Polizei.
Nein, dann ging sie erstmal zum Papa und sagt so, ja, Hans, das und das passiert, aber die Melanie will auch nicht, dass wir das irgendjemandem sagen, weil der hat ja ihnen auch noch Geld gegeben. Und dann sagt mein Vater, sag mal, habt ihr sie beide noch alle? Seid ihr bescheuert? Der Typ hat sie vergewaltigt und wir gehen jetzt zur Polizei und der wird jetzt angezeigt. Das war dann, das war die männliche Kraft in der ganzen Sache, wo wirklich dann so, ich dachte, wow, cool, gut, okay. Habe ich gesagt, kannst du machen, wird sowieso nichts bringen. Ich werde das erzählen einmal und wenn die dann sagen, ja, geht wieder heim, kann man nichts machen.
Aber Melanie, wie kann man so abgebrüht sein? Oder verletzt oder verwundet oder traumatisiert,
ja. Dass ich nicht merke, dass das Gewalt war.
Was da bei dir passiert ist, ne? Also das Realisieren des Tatsächlichen. Hast du das irgendwie sofort verschlossen, damit du da nicht mehr rankommst? Oder?
Ich glaube, ich habe eh Probleme, Gefühle zuzuordnen und so. Ich brauche relativ lange, um überhaupt irgendwas zu merken.
Und dann ging das zur Polizei, die haben das aufgenommen und es kam tatsächlich nichts raus. So wie du das befürchtet hast? Oder?
Nee, das ging ratzfatz. Ich habe bei der Polizei die Aussage gemacht. Ich hatte mit meinen Augen das Nummernschild angeguckt, hat aber alles vergessen, Blackout. Dann war da ein super Kommissar, der hat gesagt, kein Problem, wir haben Hypnotiseure, das ist bei dir im Kopf drin, wir finden das Schwein, wir finden den Typ. Auf einmal war klar, das ist ein Täter, auf einmal war klar, der wird gesucht, der hat richtig was hier angerichtet. Da wurde ein Tohuwabohu gemacht, ich wurde direkt in die Uniklinik gefahren.
Ja, eben, ja. Ne? Der hat irgendwas angerichtet, sondern... Ja.
Aufmerksamkeit, total.
Haben Sie ihn gefunden?
Nächster Tag, meine Mutter telefoniert mit ihrer Freundin, die ist Taxifahrerin, sagt, das war so ein gelbes Auto. Der Typ hat die Melanie da aufgeschnappt auf der Straße und dann, ja, taxifahrende Freundin hat sofort gesehen, bei uns, 10 Häuser weiter, stand das Auto im Hof auf der Hauptstraße.
Das ist ja unglaublich.
Und hat dann das Nummernschild vorgelesen meiner Mama und die hat es mir vorgelesen. Ich sage, ja, das ist er. Da war das wieder da. Wir brauchten keine Hypnotise. Also ich habe es dann. Da habe ich gesagt, ja, das ist er. So, die sofort die Polizei angerufen, wir haben das Auto, der Typ ist da und da. Und dann haben alle mitgeholfen. Zack, der wurde verhaftet, der kam direkt in den Knast.
Melanie, du sitzt heute da, ich sag's zum zweiten Mal. Wann kam der Moment, das sitzt ja in einem drin. Wann kam der Moment, wo du sagtest, ich möchte da mit Jesus drüber sprechen? Oder wann kam der Moment, wo was ganz anderes in dein Leben kam, nämlich Jesus?
Meine Eltern haben mir angeboten, Therapie zu machen, sonst was, mich irgendwo hinzufahren. Ich so, nee. 2 Wochen krank geschrieben gewesen und dann habe ich gesagt, komm, geh arbeiten, das lenkt dich ab. Hab dann gemerkt, wow, ich bin verletzt, ich bin verwundet. Ich war auf der Arbeit und dann teilweise habe ich dann Panikattacken, irgendwie zittern. Ich habe diesen Schmerz gehabt und wusste gar nicht, wohin damit. Da komm, raff dich zusammen, wird schon gehen.
Geht
lenk dich ab. Neue Freunde, neues Umfeld. Party, Leben, du bist ein junger Mensch, du hast geschrien, du willst leben, dann leb jetzt. Du lebst, habe ich ja geschrien. Und dann kam nur Verletzung, Verletzung, Verletzung irgendwie drauf, egal was war, alles hat mich verletzt. Und dann gab es so einen Abend, war ich dann zu Hause, meine Freundin hat mich zu Hause rausgelassen, ich habe mich verletzt gefühlt von ihr, nicht verstanden gefühlt. Und ich habe gedacht, scheiße, ich bin ja schon tot. Ich will hier leben und fühle mich innerlich so tot. Da waren ja keine Gefühle abgestorben. Alles hat wehgetan. Ich habe gedacht, gut, dann kannst du ja auch in die Küche gehen, dir ein Messer holen oder sonst was, ne? So abends nach der Party. Ich habe gedacht, das ist alles vorbei. Ich bin ein toter Mensch. Ich existiere gar nicht. Habe mir das Messer geholt, habe gedacht, bist du blöd? Hast du sie noch alle? Aber es war die tiefste Nacht meines Lebens, die tiefste Nacht der Seele oder wie man das so nennt. Ich habe gesagt, Gott. Bin auf die Knie gegangen, geheult und geschrien und gesagt, Gott, Gott, ich bin tot, ich bin ein toter Mensch.
Wie kommst du denn auf Gott in dem Augenblick?
Na, ich wurde getauft mit 14, ich weiß, dass Gott gibt.
Da gab es irgendwo einen Anknüpfungspunkt an den Namen Gott. Und
ja, ich habe auch eine gute Erfahrung gemacht als Kind im Kirchenchor und so, es waren immer nette Menschen. Aber
dann bist du auf die Knie?
Ich bin auf die Knie gegangen, habe erst später gemerkt, was ich da getan habe. Also ich habe mein totes Leben in Gottes Hand gelegt. Ich hatte am nächsten Tag, musste ich arbeiten.
Hast du mit ihm gesprochen da in dieser Nacht?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, Gott.
Das war deine dunkelste Nacht, sagst du?
Das war die dunkelste Nacht. Das war so 2-3 Jahre, nachdem das passiert war, wo ich gedacht habe, komm, mach einfach weiter.
Naja, gut, ich sag das, komm, stirb einfach.
Ja. Ja. Ich war eh tot. Messer habe ich aber weggelegt.
Fallen lassen?
Es war eh nicht ernst gemeint. Aber es war natürlich so, dass das Gefühl ernst gemeint war. Mhm. Aber ich bin auch ein Schisser. Das war so schlimm. Ich bin auf die Knie gegangen, habe geschrien, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich kann hier nichts mit anfangen. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte keine Christen in meinem Umfeld. Also bestimmt, aber nichts, was mich da irgendwie hingebracht hätte. Das war ich und Gott. Gott und ich. Mhm. Also genau, da habe ich so geheult. Ich kann meinen Freunden nicht vertrauen. Meine Familie steht nicht wirklich hinter mir. Ich kann doch nicht jetzt irgendeinen fremden Therapeuten da voll labern. Was soll der denn machen? Ist doch mein Leben. Also bin ich zu Gott. Genau. Dann habe ich geheult, mich wieder in den Schlaf geheult, gedacht, ich werde sterben diese Nacht, weil ich bin ein toter Mensch. Aus mir kann nichts mehr werden.
Dachtest du?
Aufgewacht, die Sonne schien. Ich habe erstmal null Hunger gehabt, gar nichts. Ich war wie leer. Ich habe erstmals diese ganzen Gefühle gefühlt, die da wirklich waren. ich habe mit Essen das immer so, ich war kräftig und so, habe das immer schön irgendwie in mich reingestopft, betäubt, ja, Essen, Alkohol, Party, Freunde, aber wenn es dann ganz still war, ne, da hatte ich ja schon meine erste eigene Wohnung, da habe ich erstmal gemerkt, boah, die ist einfach nur...
Und wie wurde aus diesem Gott ein persönlicher, du meinst, du kanntest ihn nicht, du hast ja da, gingst du einfach runter auf die Knie und hast gesagt, mach mal irgendwas. Aber da ist ja noch Distanz da, ne? Das ist ja.
Ja, auf einmal am nächsten Tag. Ich hatte ja keinen Hunger mehr. Ich habe 2 Wochen lang nur stilles Wasser getrunken. Ich hatte keinen Hunger mehr, nichts mehr. Ich konnte nicht mal Sprudelwasser ertragen. Das Sprudel im Mund war mir zu viel. Ich wollte Stille. Und habe dann stilles Wasser, nichts mehr gegessen, bin trotzdem zur Arbeit gegangen. Und da habe ich Gottes Stimme ganz klar gehört. Da habe ich, auf einmal kam ein Liebesgefühl in mein Leben. Liebe wieder. Ich denke, das ist cool. Ich will nichts machen, dass es weggeht. Also habe ich mich nicht mehr betäubt mit Essen, sonst was. Ich fand diese Liebe so toll. Gewicht verloren, bin auf einmal ganz klar gewesen im Kopf. Auf der Arbeit Leistung gebracht, nicht mehr so eine, ne? Ich habe immer alles falsch gemacht, ne? Da musste ich da irgendwas hinräumen und habe es ganz woanders hingeräumt, von der Chefin Ärger gekriegt und so. Und auf einmal, nee, war ich klar, war im Kopf da. Auf einmal war ich da, ja, habe abgenommen, sah super aus, innerlich immer noch schwierig. Das ist eine Wunde, ich glaube, die geht nie richtig zu.
Dachtest du?
Dachte ich.
Oder sagst du heute?
Nö, also das ist ja eigentlich erledigt, ja. Das habe ich ja dann später, ja, also mein Ex-Mann war in einer christlichen Familie groß geworden. Das heißt, über diese Zeit, Disco, Party, sonst was, irgendwann habe ich dann halt begriffen, nee, ich gebe mein Leben Gott, habe aber immer noch dieses Leben geführt. Ich habe nebenbei in der Disco gearbeitet, ich habe meinen festen Job gehabt, also ich habe immer noch viel Action gehabt. Arbeiten war für mich immer schon so, da kommst du rein ins Leben. Wenn ich nur einfach zu Hause rumsitze und nichts tue, das war sehr lang schwer für mich.
Also würdest du sagen, das war erstmal eine distanzierte Beziehung?
Das war erstmal eine Rettung.
Genau,
eine Rettung. Der hat mich gerettet aus diesem, es ging nicht mehr destruktiv weiter.
Ohne, dass du wusstest, was läuft hier eigentlich?
Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist, dass ich gesagt habe, ich gebe dir mein Leben, keine Ahnung. Wusste ich nicht. Heutzutage in jedem Gottesdienst, ne, kriegst du die Gelegenheit, Jesus dein Leben zu geben und so.
War der Punkt, wo du dein Leben bewusst Jesus gegeben hast?
Später, es war ein sehr langer Weg leider. Ne, ich bin ja jetzt 44, nächste Woche. Da war ein bisschen was dazwischen.
Und wann war der Moment oder wie lief das ab, als du sagtest, ich will dem Jesus mein Leben geben?
Das war so ganz prägnant, dass ich immer auf Jesus hingewiesen wurde. So. Ich habe immer gesagt, Gott, ich bin blöd, zeig mir den Weg. Ich habe mich so verirrt bei verschiedenen Jobs, bei verschiedenen Männern. Ne, ich war ja dann irgendwann auch geschieden, das hat auch nicht geklappt, das war irgendwie auch destruktiv. Dann habe ich ein kleines Kind gehabt, mein Sohn, ne, der ist jetzt 14 geworden und wurde auch getauft vor ein paar Wochen. Ja, und habe da Jesus als Person eigentlich nicht richtig verstanden. Ich habe dieses Gnadengeschenk und diese Erlösung und dass all der Mist ja da irgendwie, dass der weggenommen werden kann, das war mir nicht bewusst. Das kam relativ spät erst. Also ich habe noch ziemlich viel mit mir rumgeschleppt, habe Jesus dann aber erlebt als wie so ein Freund und wie so ein Retter. Ich wurde immer hingewiesen auf Jesus. Also im Prinzip, dass ich dieses Geschenk annehme, das kam erst vor 3 Jahren mit Corona.
Und wer ist Gott für dich oder Jesus für dich?
Na, Gott ist für mich mein Schöpfer und Jesus ist für mich mein Retter.
Es gibt ja immer die Sehnsucht nach einem Happy End. Ne? Also man hat Jesus und jetzt läuft alles. Mhm. Und ich halte das für falsch, die Aussage, muss man auch so sagen, weil das Leben ist herausfordernd. Mhm. Spürst du heute auch noch die Verletzungen aus der Vergangenheit, dass du sagst, ich bräuchte Hilfe oder Jesus, jetzt kommt es wieder hoch, du musst das wegnehmen oder?
Immer wieder, ja. Wo ich dann aber auch weiß, wie ich damit umgehe. Also ich bin dann ja in Traumatherapie gegangen auch, habe mir Hilfe geholt, auf ganz normale Wege, aber halt eben auch mit Jesus, ja. Mhm.
Vielen Dank, Melanie. Das ist eine brutale Geschichte, gell? Und ich danke dir, dass du das mitteilst. Darf ich dir noch meine 4 Schlussfragen stellen?
Ja.
Buch?
Weißt du nicht, wie schön du bist?
Okay, dann Stacey schauen wir mal Eldridge. Nach hier. Was das hier, weißt du nicht, wie schön du bist. Um was geht's da?
Wie Frauen das Geheimnis ihres Herzens entdecken. Das habe ich einmal geschenkt bekommen in meiner Ehe von einer christlichen Bekannten, Freundin. Habe es da gelesen, habe da das erste Mal über Jesus auch gelesen innerhalb meiner Ehe. Und dann, als ich geschieden war und Jesus neu entdeckt habe, habe ich gedacht, wow, da hast du doch mal was gelesen. Das war doch so ein schönes Buch, da habe ich es nochmal gelesen.
Ist das?
Das ist es, ja.
Weißt du nicht, wie schön du bist von Stacy und John Eldridge? Gibt's noch?
Ja.
Gut. Nächste Frage. Und zwar, das Buch haben wir hinter uns, die Frage. Und jetzt kommt die Frage nach, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor? Lass uns 3 Jahre nehmen, wenn du dich Anfang Corona für Jesus entschieden hast.
Toxische Beziehungen, schlechtes Essen und destruktive Lebensumstände.
Okay, toxische Beziehungen, Haken. Schlechtes Essen, Haken. Und die Lebensumstände, was meinst du damit?
Ja, also irgendwie teilweise auch in so eine Depression rutschen und sich da so drin suhlen oder so irgendwie.
Kommst du da selbst raus?
Ja. Also ich höre Lobpreis, ich höre mir Predigten an, ich gehe in die Natur, ich mache Sport und es ist Arbeit.
Und das hilft dir?
Das hilft mir total.
Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen 3 Jahren hängt, also du siehst, es hängt echt eng miteinander zusammen, angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Sich mit Christen zu umgeben, mit anderen Christen und die Gottesdienste zu besuchen, regelmäßig dran zu bleiben und im Alltag halt immer auch irgendwie Zeit mit Gott zu verbringen,
Bibel lesen. Auch das macht Arbeit, ne?
Ist alles Arbeit. Ein Leben heißt ja nicht da sein.
Chillung.
Genau.
Big Chillung. Genau. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage mit dem Plakat. Melanie, was kommt drauf? Irgendwo in Frankfurt.
Genau, Gott ist trotzdem gut. Das Leben ist endlich.
Gott ist trotzdem gut, das Leben ist endlich. Ganz herzlichen Dank für deine Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlass der Melanie bitte dicke Daumen. Und schick den Film an Leute, die in dem Alter sind, als Vorwarnung. Meine Güte, man kommt natürlich etwas spießig daher, wenn man sagt, du guck mal das an. Auf der anderen Seite, Melanie ist dann so kurz vor dem Tod. Und selbst die Vergewaltigung, sie lebt ja heute und versucht ins Leben immer noch zurückzukommen, ist ja nicht von der Hand zu weisen, ist ja schrecklich. Teilt den Film und warnt eure Töchter und Söhne davor, zu Fremden ins Auto zu steigen. In 2 Wochen gibt es einen neuen Film und bis dahin bleibt oder werdet super froh. Macht's gut und tschüss. Tell me, tell me, tell me.